Also für die, die mich nicht kennen, ich heiße Nicole Borisiuk, komme eigentlich aus dem Erzgebirge, aber schon mehr als die Hälfte meines Lebens, das sind jetzt 22 Jahre, lebe ich in der Ukraine. Und ich lebe dort, weil beiden dort, also ich habe dann dort auch geheiratet, habe inzwischen einen Mann aus der Ukraine und zwei Töchter, die sitzen auch hier, Rebecca und Sarah, wurden schon mal erwähnt heute. Und wir leben halt in der Ukraine und haben dort einen Verein oder ein christliches Hilfswerk, das heißt Lebendige Hoffnung, Shivanadir, für die, die ukrainisch können. Ja, wir kümmern uns vor allem um Kinder und Jugendliche, die es nicht so gut zu Hause haben. Wir kümmern uns um Kinder ab dem Alter von 5 Jahren, aber oft auch um Familien, die gerade erst ein Baby bekommen haben. Wir haben 3 Tageszentren für die Kinder, wo die Kinder jeden Tag hinkommen können. Und so die Hauptsache, die wir machen, wir wollen die fit machen fürs Leben, aber wir wollen auf jeden Fall, dass sie Jesus kennenlernen. Und deswegen haben wir auch jeden Tag zusammen Gebetsgemeinschaften und lesen jeden Tag zusammen in der Bibel. Und ja, wir betreuen im Moment so 120 Kinder, die jeden Tag kommen, mal mehr, mal weniger, aber jeden Tag so 90 sind wir mindestens. Wir kochen auch zusammen, machen gemeinsam ein warmes Mittagessen und ja, machen alles, was eine Familie gemeinsam macht. Machen im Sommer zusammen Urlaub mit 150 Leuten. Ja, und sind eine große Familie, die immer offen dafür ist, dass neue Leute dazukommen. Und Gott hat in diesem Jahr eine ganz tolle Sache gemacht. Wir haben viele Jahre dafür gebetet, dass Gott die Eltern berührt. Und es sind meistens Drogenabhängige, Alkoholiker, kranke Menschen, Menschen, die ihre Kinder alleine, also Frauen vor allem, die ihre Kinder alleine erziehen, aber auch Großeltern, wenn die Eltern verstorben sind. Und in diesem Jahr hatten wir unser erstes Familiencamp, wo wir mit 70 Leuten 3 Tage Urlaub am Schwarzen Meer gemacht haben. Und für alle Familien war das erste Mal Urlaub. Und am Ende haben Leute gesagt, sie haben sich das erste Mal als Menschen gefühlt. Eine Frau hat erzählt, sie hat das erste Mal seit 50 Jahren nicht gekocht. Und war so dankbar. Wir haben so viel Dankbarkeit erlebt. Und natürlich haben sich ja, alle Leute, die mit waren, bekehrt, für Jesus entschieden. Die Arbeit geht inzwischen weiter. Und wir erleben wirklich, wie Gott inzwischen viele, viele Eltern berührt. Und das hat 20 Jahre gedauert. Dass wir diesen neuen Schritt gehen konnten und dafür sind wir Gott unheimlich dankbar, weil dadurch sich auch in den Familien was verändern kann. Und nicht nur die Kinder Jesus bei uns erleben in den Zentren, sondern auch in ihren Familien. Ja, und wie gesagt, ich möchte heute über Zeit reden. Ah, jetzt sehe ich es. Gut. Ich habe, als Frank und Manu mich eingeladen haben für heute Abend, habe ich gleich angefangen zu beten und Gott zu fragen, ja, worüber ich sprechen soll. Und dann kam mir dieser Satz in den Sinn. Zeiten ändern sich, unser Gott ändert sich nicht. Und ich hatte eine Bibelstelle auf dem Herzen, über die ich heute so als Einstieg nehmen möchte. Und es ist nicht komisch. Es ist, wie es immer ist, wenn Gott Dinge vorbereitet, es geht um Zeit. Und es geht um unsere Lebenszeit. Und als die Manu heute den Einstieg gemacht hat, habe ich gedacht, also irgendwie ist Gott genial. Weil auf die Idee mit dem Maßband bin ich nicht gekommen. Aber ich habe zum Beispiel gegoogelt, wie lange Menschen leben. Und im Durchschnitt leben Menschen in Deutschland, Männer 78 Jahre und Frauen 83. Und in der Ukraine bei uns Männer 67 Jahre und Frauen 77. Also ein bisschen oder so durchschnittlich 10 Jahre kürzer. Und es liegt nicht daran, dass das Leben dort besser ist, sondern weil das Leben dort ein bisschen härter ist, denke ich, für die Menschen und die Bedingungen auch. Und wir wollen heute über die Zeit sprechen, die Gott uns gibt. Und so zum Einstieg habe ich eine kleine Geschichte gefunden, die hat mit diesem Bild zu tun. Weiß jemand, was das ist? Das ist ein Kalender. Ja, ganz kluge Leute hier in der ersten Reihe. Super. Das ist der russische Revolutionskalender. Ich wohne ja in der Ukraine. Ukraine war mal ein Teil der Sowjetunion und da kam Lenin im Jahre 1929 auf die geniale Idee, den Sonntag abzuschaffen. Die wollten mit dieser Maßnahme das christliche Leben auslöschen. Es war eine antireligiöse Idee und die haben dann gesagt, wir schaffen den Samstag und den Sonntag ab. Samstag, weil der auf Russisch Subota heißt und an Schabbat erinnert. Und Voskresenje ist Sonntag, für die Älteren, die Russisch lernen mussten. Das heißt Auferstehung. Und dadurch wurden die Leute jede Woche daran erinnert, dass Jesus auferstanden ist. Und es hat Lenin nicht gepasst. Und deswegen hat er halt die Fünf-Tage-Woche eingeführt. Aber lange hat es nicht gehalten. 1940 mussten sie die Sache wieder abschaffen, weil, also bei Google stand, als Gründe wurde genannt, dass sich die Tradition des Sonntags als Ruhetag in der Bevölkerung nicht unterdrücken ließ. Und Werktätige häufig sowohl am offiziellen Ruhetag als auch am Sonntag der Arbeit fernblieben. Also es hat nichts geholfen. Und der Auferstehungstag, der Voskresenje, kam zurück. Und das fand ich ganz spannend, weil das eigentlich das ausdrückt, worum es heute gehen soll, dass Zeiten sich ändern, aber Gott sich nicht ändert. Und egal, was Menschen tun, um Gottes Ordnung zu umgehen, letztendlich ist es unmöglich. Und ich möchte am Anfang, dass wir eine Bibelstelle gemeinsam lesen. Die steht im Buch der Prediger oder des Predigers. Das wird dem Salomo, dem klügsten Menschen zu seiner Zeit zumindest, zugeschrieben. Und da steht eine interessante Sache über die Zeit. Und am Anfang lesen wir die ersten 8 Verse. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Das sind alles Beobachtungen, die der Salomo gemacht hat. Der hat sich das Leben der Menschen angeschaut, die mit ihm gelebt haben. Und er hat festgestellt, eigentlich ist es ein Ablauf von diesen Dingen. Und Gott kommt hier nicht vor. Er hat einfach das Leben der Menschen in der Welt beobachtet. Und eigentlich nur das erste Paar von diesen 14 Wortpaaren, geboren werden und sterben, ist das, was wir als Menschen nicht beeinflussen können, normalerweise. Ja. Also wenn wir geboren werden, legen wir nicht fest und die meisten Menschen legen auch nicht fest, wann sie sterben. Aber Gott legt es fest. Aber alle anderen Wortpaare, 26 Worte, die sind alle aktive Sachen, die Menschen tun. Es ist eine Abfolge von Aktivitäten. Und das macht unser Leben aus. Wenn ich auf das letzte Jahr zurückschaue, und das machen wir ja alle irgendwie so am Ende des Jahres, dann kann ich viele Dinge wiederfinden von den Dingen, die hier genannt werden. Wir haben in diesem Jahr das Thema mit unseren Kindern gehabt. Also wir beten immer am Anfang des Jahres zusammen und warten, was Gott sagen möchte. Und in diesem Jahr hatten wir den Eindruck, dass es darum gehen sollte, dass wir Wurzeln schlagen in Jesus, dass wir tief verwurzelt sind. Wir haben dann auch so ein Logo gemacht, wo so ein Baum war mit ganz tiefen Wurzeln. Und bei allen Treffen, die wir so hatten, wir haben alle 3 Monate so einen Gottesdienst für alle Kinder, die zu uns kommen, ging es darum, wie wir in Jesus wachsen können und tiefe Wurzeln schlagen. Und auch im Sommercamp ging es um dieses Thema. Hier steht Ausreißen. Und ausreißen musste ich zum Beispiel verschiedene falsche Vorstellungen, die ich hatte. Oder auch Dinge, wo vielleicht Unvergebenheit in mein Leben kommen wollte. Und ich musste das mit der Wurzel rausreißen, damit es nicht schlechte Dinge aufwachsen lässt in meinem Leben. Ich hatte die Gelegenheit, Leute zu umarmen, die ich lange nicht gesehen hatte. Das erste Mal in den 18 Jahren, die ich jetzt in Odessa lebe, hat mich meine beste Freundin mit ihrer Familie besucht. Die Kinder sind inzwischen alle Teenager und jetzt endlich haben sie sich aufgemacht und ich konnte sie in Odessa umarmen. Aber es gab auch Leute, die aus unserer Arbeit ausgestiegen sind und die musste ich lernen, loszulassen. Und ich denke, sie oder ihr könnt jeder irgendwas finden, was ihr dieses Jahr erlebt habt. Das geht interessant weiter, weil Salomo war, wie gesagt, ein ganz kluger Mann und hat 4 wichtige Dinge, ja, so als Abschluss von seinem Gedicht, das war wie ein Gedicht, gehabt. Und das war, was also ist der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In einer anderen Übersetzung steht, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Oder auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Und ich möchte jetzt so diese vier Schlussfolgerungen, die ich hier sehe, einfach mit euch teilen. Das Erste, was ich sehe, ist, dass ohne Ewigkeitsperspektive macht das Leben überhaupt keinen Sinn. Da steht in Hebräer 13, Vers 14, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Ich finde es total wichtig und es ist auch was, was wir unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln, gerade in einer Zeit, wo sich so viel verändert. Also wir haben in der Ukraine seit 2014 Krieg mit Russland. Das hätte vor 5 Jahren niemand gedacht. Das waren Freunde, also Völker, die eng zusammen lebten, wo Verwandte hin und her fuhren. Und inzwischen ist es nicht mehr möglich, sich gegenseitig zu besuchen, zum Teil zumindest. Für Männer im wehrfähigen Alter ist es schwer, in die Ukraine einzureisen. Niemand hätte gedacht, dass sich das irgendwann mal ändern würde. Und so viele Dinge passieren, mit denen wir nicht rechnen können. Und es fällt leichter, Dinge anzunehmen, wenn man sein Leben in einem größeren Zusammenhang sieht. Wenn man Jesus kennt und weiß, dass das Leben auf der Erde nur ein ganz kleiner Bruchteil ist von dem, was Leben eigentlich ausmacht. Mit dieser Perspektive ist es auch viel leichter, in die Zukunft zu schauen. Ich betreue in der Arbeit, die wir machen, haben wir oft damit zu tun, dass Eltern aufgrund von Alkoholmissbrauch und Drogenmissbrauch sehr früh sehr krank werden. Und wir haben zum Beispiel, und dann ist es oft so, dass ich dann diese im Sterben liebenden oder sehr schwerkranken Leute betreue und die oft besuche, mit denen ins Krankenhaus gehe, die mit Medikamenten versorge und aber auch seelsorgerlich für die da bin. Und ich habe in diesem Jahr viel Kontakt mit einer Frau gehabt, das ist die Mutter von einem 15-jährigen Mädchen, die eine Leberzirrhose hat, dadurch Wasser im Bauch immer sehr viel und die in diesem Jahr 3-mal mindestens, kann man sagen, dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Und wo wirklich der Notarzt kam und keinen Blutdruck mehr feststellen konnte. Also wo der Puls dann auf 40 war und der Blutdruck auf 70 zu 50, als sie ihn wieder merken konnten. Und wir haben das Einzige, was wir in dieser Zeit immer machen konnten, zusammen war zu beten. Und Gott war immer wieder gnädig und hat ihr das Leben verlängert. Und im Moment gerade ist sie auch wieder im Krankenhaus, obwohl alle Ärzte gesagt haben, also die stirbt bestimmt. Das letzte Mal, als ich sie den Notarzt für sie gerufen habe, hat der Arzt gesagt, wenn sie mir jetzt im Auto stirbt, bringe ich sie zurück in die Wohnung und dann müssen sie so tun, als wären wir nie hier gewesen, damit ich nicht die Verantwortung übernehmen muss. Habe ich gesagt, wir beten und wir fahren. Und dann kamen wir dort an. Sie hat natürlich die Fahrt überlebt, sonst würde ich das jetzt nicht erzählen. Wir haben zusammen Jesus gebeten, dass er bei der Fahrt bei ihr ist. Und wir sind gut dort angekommen. Und inzwischen, vorgestern habe ich ihrer Tochter eine SMS geschrieben, wie es ihrer Mutter geht. Und sie sagt, sie kann schon wieder bis zum Schwesternzimmer laufen und zurück. Und ja, das ist unglaublich. An ihr sehe ich wirklich, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Und deswegen hat mich das so bewegt, als sie Jesus in ihr Leben eingeladen hat. Weil ich gewusst habe, sie hat vielleicht nicht mehr lange zu leben. Aber wenn ich Jesus aufnehme und wenn sie Jesus aufnimmt, dann wird sie ein Leben in Ewigkeit haben. Auch ein Leben ohne Schmerz und ohne die ganzen Schwierigkeiten, die sie im Moment durchmacht. Wenn wir so eine Ewigkeitsperspektive haben, und die können wir nur haben, wenn wir Jesus unser Leben geben. Und vielleicht denkst du drüber nach, bist du jetzt zur Rüstzeit oder bist das erste Mal hier, hast vielleicht wenig davon gehört. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen, da war ich 14. Und jetzt bin ich 43, also nächstes Jahr habe ich 30-Jähriges mit Jesus, fast 30-Jähriges mit Jesus. Und ich habe keinen Tag bereut. Es war nicht immer einfach, es war auch nicht immer leicht, aber nur Jesus gibt meinem Leben wirklich Sinn. Und nach dem Willen von Jesus zu fragen, gibt meinem Leben Sinn. Und ja, es ist immer ganz wunderbar zu erleben, wenn solche Mütter oder Eltern auch auf dem Sterbebett noch ihr Leben Jesus geben. Aber es ist viel, viel wichtiger, wenn man die Gelegenheit früher hat, von Jesus hört, das an dem Tag noch festzumachen. weil Jesus hat einen Plan für unser Leben. Und das ist der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist in diesem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, dass Gott unser Leben plant. Und das macht er nicht nur bei mir, das macht er für jeden Menschen. Denn die Bibel sagt, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Und das ist wirklich so. Egal unter welchen Umständen du geboren bist. Ich habe vor kurzem hatten wir ein Seminar für unsere Eltern und da habe ich gesagt, Kinder sind immer ein Geschenk Gottes. Und es ist ein Plan, wenn jemand geboren wird, dann hat Gott es so geplant. Es sind nicht, manchmal die Umstände sind ganz furchtbar. Wir haben viele junge Mädchen, die Kinder kriegen, wo du denkst, was soll mit dem Kind werden? Da kriegt ein Kind. Aber trotzdem sehe ich, wie im Nachhinein Gott viele Dinge ganz gut macht mit diesen Kindern. Wir haben in unserer Arbeit zum Beispiel zwei Kinder, die würden nicht leben, weil die Mutter eine Abtreibung machen wollte. Und wir haben die überredet, damit sie die Abtreibung nicht macht. Heute sind die Mädchen 14 und 12. Und heute sagen die Mütter, habt vielen Dank, dass es unsere Mädchen gibt. Weil Kinder eine Gabe Gottes sind. Gott plant unser Leben. Und Gott führt uns. Und er gibt uns Zeit, Erfahrungen zu sammeln. Bei mir war es zum Beispiel so, ich musste in der Schule musste ich Russisch lernen, weil ich noch in der DDR gelebt habe. Für die Jungen gab mal so ein Land, das hieß DDR. Und da war Russisch Pflichtfach. Und ich habe 7 Jahre Russisch lernen müssen. Mir ist es zwar leicht gefallen, aber Russisch ist jetzt nicht, war jetzt nicht so das, die Sprache, die jetzt jeder lernen wollte. Aber trotzdem, als ich dann Jesus in mein Leben gelassen habe und mit Jesus mein Leben geplant habe, habe ich gemerkt, das war sicher nicht umsonst, dass ich Russisch lernen musste. Und dann war es so, dass ich meine erste Missionsreise gemacht habe mit 16 und komischerweise ging die in die Ukraine. Und dann konnte ich auch schon ein bisschen mich unterhalten mit den Leuten dort. Dann war ich später auf einer Konferenz mit Walter Heidenreich, der sagt vielleicht einigen was, aus Lüdenscheid. Und dann hat er einen prophetischen Eindruck, wo Gott zu ihm sagt, ruf mal alle nach vorn, die in der Schule Russisch lernen mussten. Und es war eine große Konferenz mit 2000 Teilnehmern. Und dann sagt er, alle, die in der DDR Russisch lernen mussten, sollen nach vorn kommen. Und dann bin ich vor, natürlich. Und dann hat er zu mir gesagt, also hat mich rausgepickt und gesagt, du wirst mal in einem Land Gott dienen, wo man Russisch spricht. Und da habe ich gedacht, oh, toll. Aber heute kann ich sagen, Gott sei Dank, weil heute sprechen wir in unserer Familie Russisch. Also wenn wir uns unterhalten, alle zu viert, dann ist Russisch unsere Umgangssprache. Und in dem Ort, wo wir leben, Odessa, da ist auch Ukrainisch eher selten. Die Leute sprechen eigentlich Russisch miteinander. Und Gott hat das geplant. Noch in der Schule, wo ich keine Lust hatte, das zu machen, hat Gott gewusst, irgendwann wird sie mir mal in Odessa dienen, wo Russisch miteinander gesprochen wird. Und vielleicht gibt es heute Sachen, die du nicht verstehst, wo du denkst, oh, wozu ist das nötig? Ich kann dir versprechen, irgendwann wirst du wissen und merken, dass Gott es so geplant hat. Heute habe ich eine Familie, die Russisch spricht und einen Dienst, in dem Russisch gesprochen wird, weil Gott unser Leben plant. Und dann komme ich schon zum dritten, das ist nämlich, dass alle Lebensphasen ein Geschenk Gottes sind. Und da sagt zum Beispiel auch der David, alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Alle Lebenszeiten sind ein Geschenk von Gott. Manchmal sagen die Jugendlichen oder die Kinder, kenne ich auch von meinen Kindern, oh, wenn ich erst mit der Schule fertig wäre, dann wird alles besser. Oder dann sagt man, wenn man Student ist, oh, erst mal das Studium fertig machen und Geld verdienen, dann wird es gut. Oder wenn ich erst verheiratet bin, ich will Kinder haben. Ich will Mutter werden. Die alten Leute oder Älteren, Alte gibt es ja nicht, die älteren Menschen im fortgeschrittenen Alter, die sagen, oh, jetzt ist das Leben schon vorbei. Und das ist nicht richtig. Aus Gottes Perspektive haben alle Zeiten unseres Lebens Sinn und sind ein Geschenk von ihm. Oft merken wir erst, nachdem die Zeit vergeht, dass es Gottes Plan war. Und die Jugendzeit zum Beispiel ist eine Zeit, wo man wachsen kann, wo man Erfahrungen sammeln kann, ohne dass man große Verantwortung für irgendwas hat oder irgendjemanden. Und es ist eine tolle Zeit, wo man Dinge mit Gott erleben kann, wo man Dinge ausprobieren kann, verreisen kann, Missionsreisen machen kann. Also verreisen jetzt nicht nach Mallorca an Ballermann, sondern zum Beispiel nach Uganda zu Maria Prejean und da als Freiwilliger mitarbeiten. Oder nach Odessa, wie die Lea, die hier in der zweiten Reihe sitzt. Die ist zu uns ein Jahr gekommen und hat Gott ein Jahr bei uns geschenkt. Und es war total toll für alle Beteiligten, glaube ich. Für uns auf jeden Fall. Und es ist gut, um ein Fundament zu legen für dein Leben. Wenn du eine Mutter bist, eine Mutter von jungen Kindern, dann ist manches nicht so einfach. Man muss auf viele Sachen verzichten. Man kann nicht zu allen Veranstaltungen gehen, muss sich um die Kinder kümmern. Und das hat trotzdem so einen Wert in Gottes Augen. Wir haben unsere Kinder auch nie abstellen können irgendwo, weil die Omas alle weit weg leben. Wir mussten viel für unsere Kinder, also nur für unsere Kinder selber da sein. Und die mussten auf vieles verzichten. Aber ich sehe heute die Frucht von dieser Zeit, weil wir treu waren, weil wir sie in Gottes Ordnung erzogen haben. Und wir sind Gott so dankbar, dass sie alle beide Gott lieb haben und mit Jesus eine Beziehung haben. Und im Alter ist es Zeit, neue Aufgaben zu finden. Und es gibt bei Gott keine Rentner. Also hat mir eine Frau gesagt, die eigentlich schon Rentner sein müsste, die Maria Prejean. Die haben wir letztes Jahr besucht. Die wird nächstes Jahr im Februar 80. Und die hat Gott mit 60 Jahren nach Uganda geschickt. Hatte nie selber Kinder und heute sagen mehr als 15.000 Kinder zu ihrer Mama Maria. So gut ist Gott. Und eigentlich ist sie in ihre Berufung wirklich erst reingegangen, wo sie schon im Rentenalter war. Wo andere Leute sich ein Sterbekonto anlegen und Geld sammeln für die Beerdigung. Da geht die Frau nach Afrika, wo es eine schlechte medizinische Versorgung gibt. Und die ist mir so ein Vorbild gewesen. Wir hatten das Vorrecht, mit ihr Mittag zu essen, uns zu unterhalten. Und wir haben aus dieser Stunde mit ihr so viel gute Impulse für unser Leben bekommen. Von einer Rentnerin. Deswegen, Gott, für Gott sind alle Lebensphasen wichtig. Und so gut, dass die Manu am Anfang gesagt hat, egal wie viel noch übrig ist auf deinem Maßband, Gott hat was vor mit dir. Und heute ist der Zeitpunkt, Gott zu fragen, wie soll es weitergehen? Was ist dein Auftrag für mich? Und das Vierte, was ich in diesem Vers gesehen habe, ist, dass ich nicht immer alles verstehen muss, was um mich herum passiert und was in meinem Leben passiert. Manchmal wissen wir erst nach einer Zeit, warum bestimmte Dinge genauso passiert sind, wie sie bisher passiert sind. Der Salomo sagt in dem mehr geistlichen Buch, was er auch noch geschrieben hat, in den Sprüchen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und das haben wir auch oft erlebt, dass Gott uns führt. Das habe ich vielleicht schon mal erzählt, aber es ist eine Geschichte, die dieses Jahr weitergegangen ist und deswegen möchte ich die nochmal erzählen. Wir hatten die ersten 6 Jahre, als wir das erste Zentrum eröffnet hatten, das Zentrum ist in einem staatlichen Kindergarten und wir haben dadurch Nachbarn, es war die Direktorin von dem Kindergarten und die wollte uns da nicht haben. Also wir hatten die Räume renoviert und sie hatte sich vorgestellt, jetzt kann ich da Kindergarten reinmachen, wozu sollen wir dieses Tageszentrum da haben? Und hat alles versucht, um unsere Arbeit wirklich kaputt zu machen. Hat uns die Hygiene geschickt, die Polizei, die Feuerwehr, alle haben uns überprüft, das Finanzamt, die Finanzpolizei, also in der Ukraine gibt es noch mal ein paar mehr Behörden. Und immer, jede Woche kam irgendjemand, haben uns verleumdet, haben gesagt, wir wären eine Sekte, wir würden Menschen um ihre Wohnungen bringen, wir würden die armen Kinder ins Ausland verkaufen. Und das kam alles von dieser Frau und von ihren Mitarbeitern. Es kam dann sogar so weit, dass ich, als ich mit unserer ersten Tochter schwanger war, mich so aufgeregt habe bei so einem Treffen mit ihr in ihrem Büro, dass ich fast eine Fehlgeburt gehabt hätte und ins Krankenhaus musste. Und trotzdem haben wir uns entschieden, wir werden weiter für diese Frau beten und wir werden der Gutes tun. Und das haben wir wirklich über, kann man fast sagen, Jahrzehnte gemacht. Wir haben für die gebetet, die gesegnet und wenn sie uns um was gebeten haben, was im Rahmen unserer Möglichkeiten war, haben wir geholfen. Es waren manchmal Fahrdienste, wir haben denen auch Spielsachen geschenkt und haben immer versucht, mit ihr Beziehung zu bauen. Und dann vor einigen Jahren kam sie zu uns hin und hat geklopft und hat gesagt, ich muss mich bei euch entschuldigen und brach plötzlich in Tränen aus und hat sich bei uns unter Tränen entschuldigt und gesagt, vergebt mir bitte für all das Böse, was ich euch getan habe. Und ich möchte, dass Gott mir das vergibt. Und dann haben wir mit ihr auch reden können. Und seitdem hat sich die Beziehung total verändert. Und jetzt dieses Jahr im Februar wurde sie zu ihrer Chefin zitiert, die so für alle Kindergärten zuständig ist. Und ihr wurde gesagt, denk dir irgendeine Anschuldigung aus gegen diesen Verein Lebendige Hoffnung, damit wir die aus den Räumen schmeißen können. Wir wollen die Räume selber haben. Und da gibt es so ein anonymes Telefon beim Bürgermeister. Da kann man sich also so beschweren. Und da musst du anrufen und irgendwas erzählen über die, damit wir einen Grund haben, gegen die vorzugehen. Und da hat die Frau, die uns verfolgt hat, zu ihrer Chefin gesagt, das werde ich auf keinen Fall machen. Das habe ich früher gemacht, aber es gibt keinen Grund, ich kann nichts Schlechtes über die sagen. Und dann hat die andere Frau gesagt, ja, dann verlierst du deinen Job. Und dann hat sie gesagt, das ist mir egal, ich werde das nicht mehr machen. Dann hat sie bei uns angerufen, als sie aus diesem Treffen raus war, war natürlich unglaublich aufgeregt. Hat gesagt, wir müssen uns treffen, das kann ich euch nicht am Telefon sagen, vielleicht werde ich abgehört. Sie war wirklich so ein bisschen panisch. Wir haben uns dann getroffen vor ihrem Haus und hat sie uns das erzählt und hat gesagt, ihr müsst beten und ihr müsst was machen. Weil wenn ich das nicht mache, euch anschwärze, kann das jeder andere machen. Die finden bestimmt jemanden. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir werden beten. Und wir hatten so einen Frieden im Herzen. Und war natürlich unglaublich dankbar für das, wie Gott die Frau verändert hat. Und wir haben gebetet, haben das auch unseren Kindern allen gesagt, wenn wir immer zum Mittag zusammen beten, ja, da gibt es Pläne vom Teufel, unsere Arbeit in dem einen Zentrum zu beenden, aber Gott ist stärker. Und dann kam uns beim Beten ein Gedanke, dass wir einen Mann anrufen sollen, der uns bestimmt helfen will. Und wir haben den dann angerufen und der ist zwar nicht mehr aktiv in der Politik, aber der hat dann so, hat gesagt, schreibt einen Brief, einen offiziellen, und dann werden wir sehen. Und da haben wir einen offiziellen Brief an den Bürgermeister geschrieben und an einen Abgeordneten, und seitdem haben wir nie wieder irgendwas gehört. Die haben sich alle beruhigt und die Frau hat nicht ihren Job verloren, sondern Gott hat alles gut gemacht. Das war im Februar, bis heute haben wir nie wieder irgendwas gehört. Und so gut ist Gott. Ich muss nicht immer alles verstehen. Damals habe ich nicht verstanden, warum die so bösartig zu mir ist. Ich habe der nie was Böses getan. Aber Gott hatte irgendwas vor. Und heute sehe ich, ja, wie toll Gott alles macht. Er macht alles schön zu seiner Zeit. Und mir sind noch ein paar Gedanken gekommen zum Thema Zeit. Die möchte ich jetzt noch am Ende, also jetzt für den Rest der Zeit, einfach weitergeben. Und alles, was ich so weitergebe, ist eigentlich aus meiner Erfahrung. Also ich spreche über nichts, was nicht für mich genauso eine Herausforderung wäre oder was ich nicht immer wieder mich dazu auch entscheiden muss, dass es so ist, wie ich es hier niedergeschrieben habe. Gottes Wort ist die Grundlage zu allen Zeiten in allen Lebenslagen. Da gibt es keine Ausnahmen. Die Bibel sagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Und dann, das heißt eben, dass man sich nicht einzelne Bibelverse aus der Bibel rauspickt und sagt, ja, die sind für mich. So funktioniert es nicht, sondern die Summe seines Wortes, die ist Wahrheit. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das zu einer Grundlage machen, dass alles, was in seinem Wort steht, das ist Wahrheit. Und es ist nicht richtig, nur weil die Gesellschaft um uns herum sagt, ja, das ist altmodisch, das kann man heute nicht mehr so sehen, das war eine ganz andere Zeit, dass wir dann sagen, oh ja, wahrscheinlich ist es so. Sondern es steht, das Wort Gottes ist vom Geist Gottes eingegeben. Und deswegen ist es Autorität. Wenn wir sagen, wir sind Christen, dann ist Gottes Wort die Summe seines Wortes für uns die Grundlage unseres Lebens. Und auch wenn alle anderen uns lügen, betrügen, wenn es für die in Ordnung ist, Schmiergelder zu zahlen, wie zum Beispiel in der Ukraine, dann machen wir das nicht. Weil Gottes Wort sagt, dass wir so nicht handeln sollen als seine Kinder. Gottes Wort ist Licht, Medizin, ist ein Schwert, ist wie ein Same, ist Brot oder es ist ein Spiegel für uns. Es reinigt uns und es ist wie ein Hammer, der Festungen zerschlägt. Für mich ist es so kostbar, dass ich wirklich jeden Tag im Wort Gottes lesen kann. Und je mehr wir das machen, wir haben jetzt in unserer Arbeit das auch gemacht, dass wir jede Woche einen Bibelvers gemeinsam auswendig lernen. Weil wir gemerkt haben, dass es so wichtig ist, wenn wir in Situationen kommen, dass wir auch ohne, dass wir das Buch dabei haben, das Wort Gottes in unserem Herzen tragen. Und es ist ein wunderbarer Schatz. Und ich kann wirklich sagen, seit wir das machen, hat sich sehr vieles in den Leben der Leute, die das machen, verändert. Und es ist eine Grundlage für alle unsere Entscheidungen, die wir treffen. Wenn wir irgendeine Entscheidung treffen, dann gucken wir erst, was sagt das Wort Gottes dazu? Und wenn wir das Wort Gottes schon sehr viel in unserem Herzen haben oder in unserem Kopf, dann fällt es leichter, Entscheidungen zu treffen. Deswegen finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns viel Zeit dafür nehmen, Gottes Wort zu studieren, zusammen mit dem Heiligen Geist. Nicht einfach nur lesen, sondern, oh, geschafft für heute. Losung, was da geschrieben stand, habe ich gemacht, alles in Ordnung, Gewissen beruhigt, sondern dass wir wirklich das Wort Gottes essen wie Brot und verdauen. Und ich sage immer zu unseren Kindern, in kleinen Portionen, aber regelmäßig. Ja. Das Zweite, was mir wichtig ist, dass Zeiten mit Gott müssen ein fester Bestandteil unseres Lebens sein. Wir müssen sie täglich einplanen. Und wir haben letztens im Hauskreis, wir haben zwei Hauskreise, einen für 12- bis 16-Jährige. Da sind sie immer ganz aktiv, die in der Altersspanne. Und wir haben noch einen Hauskreis für über 16-Jährige. Da kommen alle, die schon größer sind. Da ist immer ein bisschen schwieriger, die zu bewegen, was zu sagen. Und wir haben darüber gesprochen, wie schwierig und wie angefochten das ist, täglich Zeit mit Gott zu verbringen. Aber wie wichtig das ist. Und wenn selbst Jesus, der Sohn Gottes war, es nötig hatte, am Morgen aufzustehen, als es noch dunkel war, und hinauszugehen an einen einsamen Ort und zu beten, wie viel mehr haben wir das nötig, mit unserem Herrn Jesus Zeit zu verbringen? Für mich waren meine Eltern darin immer ein ganz großes Vorbild, weil die immer regelmäßig, jeden Tag, oder ganz, ich weiß nicht, ob jeden Tag, aber ganz oft habe ich gesehen, wie die gemeinsam Bibel gelesen haben und gebetet. Also ich kann mich ganz wenig daran erinnern, dass sie das nicht gemacht hätten. Es war wirklich eine gute Gewohnheit, die bis heute beibehalten haben. Und es ist wichtig, dass wir uns disziplinieren in diesen Sachen, weil das hilft uns auch durch schwere Zeiten, durch gute und durch schwere Zeiten. Gott ist es auch sehr wichtig, weil wir haben gesehen, als er die Welt erschaffen hat, Adam hatte jeden Abend ein Treffen mit Gott. Im Garten haben die sich getroffen, um miteinander Gemeinschaft zu haben. Wäre das für Gott nicht wichtig, hätte er das nicht so eingerichtet gehabt. Und das Erste, was nach dem Sündenfall angefochten war, war diese Gemeinschaft mit Gott, diese Zeiten mit Gott, weil er hat sich gleich versteckt. Und deswegen ist es wichtig, auch wenn wir ins neue Jahr gehen, auch was ich mir vornehme, um diese Zeiten mit Gott jeden Tag zu kämpfen und es zu einer festen Gewohnheit zu machen. Für uns gibt es auch noch als Gemeinschaft diese Zeiten, das sind zum Beispiel die Zeiten des Nachtgebets. Kann ich nur empfehlen. Wir machen das jetzt seit fast 3 Jahren, einmal im Monat, wo wir uns mit den jungen Leuten treffen, einmal im Monat und abends von 10 bis früh um 2 oder 3 gemeinsam beten. Für Anliegen, aber die erste Zeit immer, die ersten 2 Stunden machen wir einfach nur Lobpreis und sagen Gott, wie toll er ist und wofür wir ihn danken. Und dann am Ende kommen unsere Anliegen, manchmal. Manchmal finden wir kein Ende mit dem, wie wir Gott loben. Und es ist sehr, sehr ermutigend zu sehen, dass Gott solche Treue belohnt und auf unsere Anliegen, ja, dass ihm das gefällt, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und warum nicht, also wenn dir das schwerfällt, warum nicht die Zeit mit Gott auch in den Kalender eintragen? Und sagen, okay, morgens von 8 bis 9 oder von 7 bis 8 ist meine Zeit mit Gott. Oder von 7 bis 37. Und dann kann kommen, was will. Anrufe, andere Sachen. Ich bin weg. Wenn mich nämlich jemand einlädt zu einem wichtigen Treffen und ich habe das in meinem Kalender, dann kann kommen, was will. Dann gehe ich zu diesem Treffen. Wie viel mehr sollte es uns wichtig sein, Zeiten mit Gott fest einzuplanen in unserem Leben? Genauso wichtig finde ich es auch, dass wir Ruhephasen einplanen. Und das finde nicht nur ich, sondern das findet Gott auch wichtig. Dass wir uns Zeit nehmen, wo wir zur Ruhe kommen. Gott hat gesagt, einen Tag in der Woche sollen wir ruhen. Gott hat Feste festgelegt, zu denen wir ja, einfach als Familien oder als Gemeinschaften zusammen sein können. Und das hat er gemacht, damit wir lernen, Zeiten der Ruhe zu haben. Die Welt geht nicht unter, wenn wir mal einen Tag nicht arbeiten. Da haben wir dieses Jahr auch was Interessantes erlebt, weil wir viel bauen immer. Und in dem einen Zentrum, da hatten wir immer so Gitter an den Fenstern. Und dann jetzt vor einiger Zeit wurde uns gesagt von der Behörde, von irgendeiner Behörde, ich glaube die Feuerwehr war es, ihr müsst die Gitter abmachen, Fluchtwege. Und dann hat mein Mann gedacht, naja, machen wir Sonntag. Sonntag stürmert er keinem, der Arbeiter hat Zeit. Und ich habe gesagt, Slavik, das geht nicht. Das ist gegen unsere Regeln und gegen Gottes Regeln. Wir haben eigentlich so die Regel, dass wir Sonntag nicht arbeiten und auch die Leute, die für uns arbeiten, dass sie Sonntag frei haben. Er hat gesagt, naja, das eine Mal. Und dann war es so, dass sich der wirklich gute Handwerker mit der Flex in den Arm gesägt hat und mein Mann anstelle dieser Arbeit, die nicht gemacht wurde, den ganzen Tag beim Notarzt verbracht hat, also in der Notaufnahme. Und danach kam er nach Hause und hat gesagt, echt, das war so eine Lehre, das werde ich nie wieder machen. Weil Gott möchte, dass wir auch Ruhephasen einplanen. Das hat Slavik an dem Tag begriffen. Und wir alle auch. Und jetzt habe ich was zum Erzählen. Ne? Die nächste Sache, die mir wichtig ist, wir tragen Verantwortung dafür, wie wir unsere Zeit nutzen. Und Zeit ist ein Geschenk. Die Bibel sagt, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Gott sagt hier, dass wir unsere Zeit, die ja begrenzt ist, verantwortungsvoll nutzen sollen. Wir sollen in Dinge investieren, die Sinn machen. Und ich denke, das ist in der heutigen Zeit zumindest sehr, sehr angefochten. Also in meinem Leben kann ich sagen, wenn ich einmal angefangen habe, auf Instagram zu gucken, was so los ist im Leben meiner Freunde oder auf Facebook, dann ist schnell eine halbe Stunde weg. Oder wenn ich irgendwas im Internet suche. Und das ist so ein Zeitfresser. Zumindest für mich ist es wirklich eine Herausforderung zu lernen, dem Computer oder dem Internet nicht zu viel Zeit einzuräumen. Und ich denke, es ist auch eine Sache, die wir uns vornehmen können, wen das betrifft fürs neue Jahr, diese Zeitfresser wirklich zu identifizieren in unserem Leben und zu eliminieren. Eine zweite Sache, die wichtig ist, wenn wir über das Wesentliche sprechen, also wie wir Zeit nutzen, dass wir nicht ständig zurückschauen. Viele Menschen leben leider in der Vergangenheit. Sagen immer, ja, aber weil ich das und das früher erlebt habe, kann ich jetzt nicht mit Jesus vorwärts gehen. Wir erleben ganz, ganz viele schlimme Sachen, die unsere Kinder erleben. Ich habe eine junge Frau als leitende Mitarbeiterin, die wurde von ihrem Stiefvater dermaßen geschlagen, dass sie mehrfach ins Krankenhaus musste. Die hatte so eine schwere Kindheit, also das war wirklich zum Weinen, wenn man gehört hat, was die zu Hause durchmacht. Und die hat sich aber, die hat Jesus daran gelassen und hat gesagt, ich will das, was der Teufel mir stehlen wollte, für Gottes Reich einsetzen. Und die ist heute die Leiterin von unserem Zentrum auf dem Dorf. Die macht eine tolle Arbeit und die schaut nicht zurück. Zurückgeschaut hat sie nur so lange, bis sie ihrem Stiefvater vergeben hatte und dann war das für sie erledigt. Und heute besucht sie ihren Stiefvater und besucht ihre Mutter und hat mit denen ein gutes Verhältnis und kann darüber sprechen, dass Jesus ihr geholfen hat, ihrem Stiefvater zu vergeben. Und deswegen, weil ich das erlebt habe mit unserer Mitarbeiterin, glaube ich, dass jeder das kann, dass es nichts gibt, was Gott nicht gut machen kann und was Gott nicht für sein Reich nutzen kann. Aber es ist Zeit, nicht mehr zurückzuschauen, sondern vorwärts zu gehen mit Jesus. Die Bibel sagt, dass nur der fürs Reich Gottes nützlich ist, der nicht zurückschaut, wenn er die Hand an den Pflug legt. Wenn wir was bewegen wollen im Reich Gottes, müssen wir nach vorne schauen. Und dann gibt es noch eine Sache, wenn es um Nutzen der Zeit geht, die ich ganz oft höre von Leuten, mit denen wir arbeiten. Ab morgen wird alles anders. Ab morgen gehe ich arbeiten. Ab morgen suche ich mir einen Job. Ab morgen mache ich meine Hausaufgaben. Und das Morgen geht schon 2 Jahre. Also jetzt habe ich einen Mann vor Augen, der seit 2 Jahren geht er morgen arbeiten. Und bis jetzt ist er immer noch zu Hause. Und ich denke, es ist eine Lüge, die wir wirklich zerstören können mit Jesus, dass wir immer alles auf morgen verschieben. Fang heute an. Tu heute was. Sei aktiv. Es gibt so viele Wortpaare vom Anfang, wo Gott uns aufruft, aktiv zu sein, dass für jeden sich was finden lässt. Lass die Zeit nicht verstreichen. Dass es nicht so ist, wie die Frau, die Manu erwähnt hat, die dann sagt, oh, ich könnte die 10 letzten Jahre meines Lebens streichen. Das ist echt was, was ich nie sagen möchte. Und zum Glück, Gott sei Dank, auch nicht sagen kann. Und wenn es so Zeitfresser in deinem Leben gibt, zum Beispiel wie Computerspiele, können ja sein bei jungen Leuten. Ich arbeite ja mit jungen Leuten, deswegen weiß ich, dass es echt eine Herausforderung ist. Oder Serien. Ja, dass man den ganzen Tag auf Netflix irgendwelche Serien sich anschaut und reinzieht. Und es ist ein Zeitfresser. Und wenn du dich entscheidest, mit Jesus dein Leben zu bauen, dann musst du solche Zeitfresser wirklich bekämpfen. Bei uns in der Arbeit hat letztens ein Junge ein Zeugnis erzählt zum Nachtgebet. Der hat gesagt, wofür Gott dankbar ist, dass er ein großes Problem damit hatte, dass er alle seine Zeit in einem Computerspiel verbraucht hat. Und immer wenn er nach Hause kam, sofort Computer an, sofort spielen. Und es ging so die ganze Zeit und er hatte keine Zeit für Gott oder für andere Menschen. Und er hat Gott gebeten, dass das weggeht. Hat auch mit jemandem noch drüber geredet und Gott hat es weggenommen. Und der ist ein ganz ruhiger und hat es in dem Nachtgebet als Zeugnis vor den anderen erzählt, weil ihn das so bewegt hat, dass Gott ihm da rausgeholfen hat. Wenn du alleine da nicht rauskommst, such dir Hilfe. Aber Gott möchte nicht, dass du deine Zeit nur mit Netflix und Computerspielen vergeudest. Und jetzt habe ich noch einen Punkt, wo vielleicht nicht alle Amen schreien, aber es ist so, dass auch schwere Zeiten ein Geschenk von Gott sind. Wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass alle biblischen Figuren durch schwere Zeiten gegangen sind und dass sie durch diese Zeiten und durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben, stärker im Glauben und im Vertrauen auf Gott wurden. Und das ist eine Wahrheit. Ich bin kein Fan von den Predigten, wenn gepredigt wird, komm zu Jesus und alles wird gut. Du wirst nie wieder krank, du wirst immer genug Geld haben. Es wird alles super, weil es einfach nicht wahr ist. Ich bin, wie gesagt, seit fast 30 Jahren Christ. Wir haben viele Dinge erlebt, wo man erstmal sagt, boah, warum passiert es jetzt? Aber warum ist meistens nicht die gute Frage, sondern wie gehen wir jetzt hier durch? Nach einer Weile sagt man dann das. Zum Beispiel, als unsere große Tochter mit 4 Jahren Diabetes bekommen hat, haben wir erstmal gedacht, wie geht es jetzt weiter? Was machen wir jetzt in der Ukraine? Die medizinische Versorgung ist nicht so toll wie hier. Mit einem Kind, 4 Jahre alt, zu lernen, wie ernähren wir uns so, dass der Zucker nicht ständig auf 20 ist oder 15 und dass keine bleibenden Schäden kommen. Es war nicht so einfach. Das war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Aber wir haben uns damals entschieden, ich weiß noch, ich bin mit ihr nach Deutschland geflogen, als wir festgestellt hatten, dass mit ihr was nicht stimmt. Die war ganz dünn geworden und es waren noch andere Anzeichen. Dann hatten wir den Zucker testen lassen und der war bei 26 und normal ist bis 6. Und dann kamen wir hier im Krankenhaus an und dann wurde uns gesagt, das ist ein Wunder, dass Sie hier lebend angekommen sind mit dem Kind. Das hätte ins Koma fallen müssen. Und trotzdem, heute kann ich sagen, Gott hat alles gut gemacht. Damals im Flugzeug habe ich gesagt, Teufel, selbst wenn die Rebecca stirbt, wir gehen nicht aus unserer Berufung raus, wir werden Jesus weiter dienen. Und das war ehrlich gemeint, das war unter Tränen. Und Gott war treu, der hat uns durchgeführt. Rebecca hat das gut gelernt, wie sie mit der Diabetes lebt. Es hat sie nie irgendwie jetzt eingeschränkt in der Hinsicht, dass sie nicht machen könnte, was sie machen will. Hat Fußball gespielt und alles mögliche, werde ich jetzt nicht alles erzählen, weil sie sitzt ja hier. Ist dann immer peinlich, wenn die Mutter über alles erzählt. Aber was wir gemeinsam sicher sagen können, ist, dass Gott uns durchführt und weiterführt. Und ich bin Gott so dankbar, dass durch diese ganzen Jahre Rebecca nie ihren Glauben verloren hat. Und wir gemeinsam auch für Kranke beten und Kranke gesund werden. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber mit Gott ist es auch wichtig, durch schwere Zeiten zu gehen. Und manchmal dauern die wirklich lange. Und ich will hier nicht sagen, oh, glaube nur und alles wird gut. Aber ich kann dir sagen, mit Gott kann man durch alle Schwierigkeiten durchgehen, nur mit Gott. Alleine ist es unmöglich. Du kannst vielleicht erleben, dass Freunde auf einmal weg sind oder Menschen sterben, Menschen dich verlassen. Und Menschen mögen dich vergessen, aber Gott sieht alles. Und in solchen Zeiten hilft es sehr, wirklich im Wort Gottes gegründet zu sein. Was mir auch wichtig ist, das sei nicht neidisch auf die Gottlosen. Weil manchmal in solchen Zeiten fangen wir an zu murren und sagen, oh, der Nachbar, der ist kein Christ, aber bei dem klappt alles. Wieder ein neues Auto. Der kann immer alles sich leisten. Die waren schon dreimal im Urlaub dieses Jahr. Und ich bin Christ und das Geld reicht hinten und vorne nicht. Oder ich habe immer mit einer anderen Krankheit zu kämpfen. Fang nicht an, so zu murren. Weil im Psalm 73, da hat David hat auch so geredet. Der hat gesagt, zum Beispiel, selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein, ihr Vermögen und ihre Macht wird immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Solche Gedanken sind wahrscheinlich normal, aber David endet nicht mit diesem Gedanken, sondern sagt am Schluss, selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Einer, der erst gedacht hat, oh, bei denen gelingt alles, sagt plötzlich, das Leben nur auf dieser Erde ist nicht der Maßstab. Jesus ist alles. Und in solchen Zeiten, was wir tun, ist, wir flüchten uns zu Gott. Und das hat auch David schon gemacht. Immer wenn er Bedrängnis erlebt hat, hat er gesagt, Gott ist meine Zuflucht. Bei Gott fühle ich mich geborgen. In diesem Jahr war es auch so, wir haben eine Situation erlebt, mehrere Situationen, wo Menschen extrem undankbar waren. Und ich habe mich so gewundert, dass Gott Dinge tut für Menschen und die das überhaupt nicht schätzen. Eine Frau, der wir drei Jahre lang eine Wohnung bezahlt haben, 5 Jahre lang die Familie unterstützt haben, hat plötzlich angefangen, überall zu erzählen, als wir gesagt haben, ja, es ist nicht in Ordnung, dass du 5 Tage nicht nach Hause kommst und die Kinder alleine sind, weil sie halt vorhat, irgendwo Party zu machen, hat sie angefangen zu erzählen, ja, wir werden eine Sekte und für ihren Sohn, den ich mal eine Operation organisiert habe in Deutschland, der hatte eine verbrannte Hand, die wurde hier wieder in Ordnung gemacht, hat sie allen Leuten erzählt, ich hätte ihn nicht für diese OP nach Deutschland geschafft, sondern damit ihm die Organe rausgeschnitten werden. Und das haben die Leute geglaubt in dem Ort. Und ich habe gedacht, wie kann das sein? Das war wirklich schwer, wenn man so Undankbarkeit und Verleumdung, ja, mit sowas konfrontiert wird. Und Gott hat mir da diesen Psalm 62 zum Beispiel ganz wichtig gemacht, wo David immer wieder sagt, er ist meine schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei. Niemand kann mich zu Fall bringen. Und ich möchte euch einfach weitergeben, dass gerade in schweren Zeiten wirklich das Wort Gottes wie ein Anker ist und uns durchträgt. Und der letzte Punkt ist Dankbarkeit und Zufriedenheit helfen immer. Auch in schweren Zeiten. Finde was, wofür du Gott dankbar bist. Paulus schreibt, ich glaube aus dem Gefängnis, und das ist ja nicht der beste Ort, um dankbar zu sein, dank Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Bewahrt euch ein dankbares Herz. Jesus hat so viel für uns getan. Seid dankbar in allen Lebensumständen. Und seid zufrieden. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Und ich sehe hier, dass alle wahrscheinlich heute schon mal was gegessen haben. Also ich sehe keinen, der hier in Ohnmacht fällt, weil er irgendwie nichts zu essen hat. Und alle haben auch was an. Ja? Gott sei Dank. Und das ist ein Grund, zufrieden zu sein und genügsam zu sein. Und das ist auch was, was wir unseren Kindern, mit denen wir arbeiten, immer wieder weitergeben wollen, dass es so viel Grund gibt, zufrieden, genügsam und dankbar zu sein. Gott hat so viel für uns getan. Und am Schluss habe ich gedacht, dass ihr, also das ist meine Liste guter Vorsätze für nächstes Jahr, Silvester, gute Vorsätze, dass ihr euch heute, morgen Zeit nehmt mit Gott und eine Liste macht mit guten Vorsätzen, was ihr in eurer Beziehung mit Gott vertiefen wollt, ändern wollt, wo ihr vorwärts kommen wollt, was ihr euch wünscht mit Jesus auch zu erleben. Ich habe zum Beispiel geschrieben, ich will nach Gottes Willen für mein Leben fragen, Jesus soll an erster Stelle sein. Ich will meine Zeit mit Gott fest einplanen und glaub nicht, dass es nur, weil ich professionell jeden Tag bete und Bibel lese, dass es nicht angefochten ist. Da mit dem Herzen dabei zu sein, ist immer ein Kampf. Und ich will Gottes Wort viel Zeit in meinem Leben einräumen. Ich will verantwortungsvoll mit der Zeit umgehen. Seine Prioritäten sollen meine Prioritäten sein. Ich will Ruhezeiten einplanen und beachten. Ich will mich bemühen, in herausfordernden Zeiten zuerst nach Gott zu suchen, nicht zu schauen im Telefon, wen könnte ich denn jetzt anrufen? Ja, wer hilft mir jetzt? Sondern mich an Jesus zu wenden. Ich will nicht neidisch sein auf die, die Jesus nicht kennen. Und ich will nicht in der Vergangenheit leben. Ich will mich in Dinge investieren, die Ewigkeitswert haben. Und ich will dankbar und genügsam zufrieden sein, weil ich weiß, dass sein Plan für mich vollkommen und gut ist. Und sein Plan für jeden von uns ist vollkommen und gut. Und das wünsche ich uns, dass wir im neuen Jahr das ganz sehr erleben. Dass es sich lohnt, Jesus nachzufolgen, weil nur in ihm wir wirklich so den Sinn unseres Lebens finden. Und ich wünsche uns allen, dass wir die verbleibende Zeit, wie viel das auch sein möge, bei jedem von uns wirklich zu Gottes Ehre leben und Gott dienen und den Menschen um uns herum, die Gott uns anvertraut. Und ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, das uns lehrt, dass jeder von uns eine bestimmte Zeit auf dieser Erde zur Verfügung hat, die du uns schenkst und die wir auskaufen sollen. Herr, lehre uns wirklich, verantwortungsbewusst mit der Zeit umzugehen, die du uns gibst. Hilf uns nicht mehr in der Vergangenheit zu leben, sondern nach vorne zu schauen, Pläne mit dir zu machen. Nur mit dir, Jesus. Hilf uns wirklich, all unsere Sorgen auf dich zu werfen, weil du für uns sorgst. Lass dein Wort wirklich mehr und mehr in uns verankert sein. Lass uns selbst gute Samen sehen, jeden Tag, durch dein Wort in unser Leben. Herr, zeig uns immer mehr, wie wir dir zur Ehre leben können, wie wir mit dir Gemeinschaft haben können. Hilf uns, Ruhezeiten einzuplanen mit dir und mit unseren Familien. Und wirklich, hilf uns, die Prioritäten in unserem Leben so zu setzen, wie du und dein Wort es lehrst. Dann wird wirklich unser Leben erfüllt sein und wir werden sagen können, wie Salomo, dass du alles schön gemacht hast zu seiner Zeit. Wir danken dir für unser Leben und wir wollen dir zur Ehre leben. Im Namen Jesu. Amen. Ja, und wer vielleicht Jesus noch nicht kennt oder noch Gebet wünscht, aber vor allem die, die noch nicht diese Entscheidung getroffen haben, ich will mit Jesus mein ganzes restliches Leben leben, euch möchte ich nochmal ganz sehr ermutigen, das heute festzumachen, jemanden zu suchen, der Jesus schon kennt, das kann ich sein, Frank, Manu, die Mitarbeiter vom Lobpreisabend und dass wir gemeinsam beten und Jesus in euer Leben einladen. Das wäre, glaube ich, für Jesus auch das schönste Geschenk.